Am 10. Oktober hat Donald Trump seinen bislang größten außenpolitischen Erfolg erzielt. Die von den USA geleiteten Verhandlungen für eine Waffenruhe in Gaza waren erfolgreich. Am Montag hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Gaza-Friedensplan mit einer Resolution unterstützt. 13 Länder sprachen sich dafür aus. China und Russland haben auf ein Veto verzichtet und sich enthalten. Die Resolution sieht unterschiedliche strittige Punkte vor. Dazu gehören die Entwaffnung der Hamas, aber auch ein glaubwürdiger Weg für eine palästinensische Selbstbestimmung und Staatlichkeit. Es gibt also schwierige Kröten für beide Seiten zu schlucken. Wir begrüßen dazu unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Trump-Plan ist bei den Vereinten Nationen angekommen und führte zu einer eigenen Resolution im Sicherheitsrat. Was bedeutet dieser Beschluss?
Er bedeutet zunächst mal, dass dieser Trump-Plan eine internationale Legitimität erhält, weil er eben vom Sicherheitsrat angenommen wurde. Das könnte Einfluss haben auf Investoren, auf Hilfsprogramme und auf die Rolle anderer Staaten. Aber man muss vor Euphorie warnen, denn das Ganze ist noch sehr vage und viele Punkte sind noch offen und umstritten.
Die Hamas hat erklärt, dass sie diese Resolution ablehnt. Welche Punkte führen zu dieser Ablehnung?
Es ist vor allem die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas ohne Waffen ist eben keine Hamas mehr. Und die Hamas will verhindern, dass sie da quasi impotent wird. Und deshalb lehnt sie das ab. Wie das dann weitergeht, ob wer sich am Ende durchsetzt, das ist eine der offenen Fragen. Die Israelis sagen, also wenn die Hamas nicht freiwillig die Waffen ablegt, dann übernehmen wir das. Die Amerikaner sagen, wenn die Hamas die Waffen nicht freiwillig abgibt, dann wird es sehr böse ausgehen, sagt aber nicht, wer das dann übernehmen soll. Das ist letztlich die große Frage. Wer soll die Hamas entwaffnen? Es ist ja eine internationale Einsatztruppe vorgesehen, die das übernehmen soll. Aber wie diese Einsatztruppe bemannt werden soll, also welche Nationen das mitmachen, ob es Indonesien ist, die Türkei, Katar oder andere Nationen, das ist offen. Und zum Beispiel, wenn es die Türken sind mit den Katari, dann muss man sich fragen, ob die Türken wirklich willens sind, die Hamas zu entwaffnen, da sie eigentlich in derselben Ideologie zu Hause sind.
Die UN-Resolution spricht von einem Weg zu einer Staatlichkeit. Das ist ja schon deswegen etwas kurios, weil etliche Länder der Welt einen Palästinenserstaat bereits anerkannt haben, darunter auch Mitglieder des Sicherheitsrats wie Frankreich oder Großbritannien. Bedeutet dieser Weg, dass es dann auch tatsächlich einen funktionierenden Staat geben wird?
Wahrscheinlich nicht, das ist ja so vage formuliert und wie Sie sagen, eigentlich ein Rückschritt gegenüber den Absichtserklärungen Frankreichs oder Großbritanniens. Das ist weder konkretisiert hier in der Resolution, noch gibt es einen Zeitplan, wann das geschehen soll, noch wie das aussehen soll. Also das ist alles sehr vage und offen für wahrscheinlich ziemlich heftige Diskussionen. Jetzt hat aber der Kronprinz von Saudi-Arabien nach seinem Besuch in Washington hat er einen Terminplan vorgegeben, was das ein bisschen konkreter macht. Er hat gesagt, Donald Trump, bis in 5 Jahren musst du mir versprechen, dass dieser Staat existiert. Und das ist 5 Jahre, sind zwar sehr viel, besonders auch im Nahen Osten, da kann sehr viel passieren. Aber immerhin, das ist eine konkrete Vorgabe eines wichtigen Partners bei diesem Friedensprogramm.
Gestern Vormittag erklärte das israelische Militär, es sei beschossen worden und habe mit einem Luftangriff geantwortet. Da sollen 25 Menschen getötet worden sein. Wie stabil ist die Lage aktuell im Gazastreifen?
Sie ist sehr unstabil. Fast täglich kommt es zu gegenseitigen Gewaltakten. Die beginnen meistens bei der Hamas, von Hamas-Aktivisten, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf israelische Soldaten schießen, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Und die Israelis verstehen da keinen Spaß. Sie schlagen sehr schnell zurück, scheuen sich auch nicht davor, überproportional zu reagieren, weil sie eben eine Abschreckung wollen, um diesen Waffenstillstand vielleicht doch noch realisieren zu können.
Dieser Trump-Plan vom 10.10. galt deswegen auch als charmant, weil er viele Akteure eingebunden hat. Da war Ägypten dabei, da war die Türkei dabei und er nahm alle in die Pflicht. Das war damals so ein bisschen die Hoffnung, dass man es so schafft, Ruhe in die Region reinzubringen. Jetzt sind so 1,5 Monate vergangen. Trauen Sie sich schon, eine erste Bilanz zu ziehen, ob diese Hoffnung vom 10.10. noch da ist?
Also bei mir ist sie nicht da, und zwar aus folgendem Grund. Wie ich schon angetönt habe, es sind noch zu viele Fragen offen. Ein Problem wurde gelöst. Die lebenden Geiseln sind aus dem Gazastreifen befreit, sind wieder in Israel. Von den Leichen sind alle zurückgegeben worden, bis auf drei, die die Hamas offenbar nicht findet, was durchaus glaubwürdig ist in diesem Gebiet von Geröll und Schutt. Aber eben andere wichtige Punkte sind noch offen. Und damit wären wir bei der Phase 2 des Trumpschen Friedensplans, nämlich die Entwaffnung der Hamas und die Installation einer Art Regierung ohne die Hamas für den Gazastreifen. Und dann in der dritten Phase der Aufbau des Gazastreifens. Das alles hängt sehr eng miteinander zusammen, denn solange die Hamas nicht entwaffnet ist, wird sich wohl kein Investor dazu bewegen lassen, im Gazastreifen zu investieren, weil er damit rechnet, dass sein Investment bald wieder zerstört wird, wenn die Hamas wieder aggressiv wird.
Jetzt ist ja bekannt geworden, dass Donald Trump auch eine Art Friedensplan für die Ukraine entworfen hat. Außerdem möchte er den Konflikt im Sudan klären. Dann hat er angekündigt, dass er sich selber auch an die Spitze einer Gaza-Friedensorganisation setzen möchte. Und er hat angekündigt, an die Spitze der Taskforce für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu gehen. Kann der Mann das alles leisten?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne sein Potenzial und seine Fähigkeiten zu wenig. Ich kann nur sagen, auf diesem engen Gebiet, das ich von Tel Aviv aus überblicke, dass er einiges erreicht hat, mehr als viele andere vor ihm, also mehr als Biden und auch mehr als Netanyahu, indem er eben die Geiseln zurückgeholt hat. Das wird ihm hier sehr hoch angerechnet. Ob er die Sudan-Krise lösen kann, ob er die Ukraine-Krise lösen kann, ob er die Weltmeisterschaft führen kann, das kann ich nicht beurteilen.
Lassen Sie uns jetzt in das Westjordanland gehen. Im Oktober soll es über 260 Angriffe von israelischen Siedlern auf Palästinenser gegeben haben. Welche Art waren diese Angriffe?
Ja, das waren im Moment, findet die Olivenernte statt und das war das eine Ziel von Angriffen. Also Siedlern, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was das für Leute sind. Die wurden von Siedlern angegriffen, um die Olivenernte zu stören. Die Oliven sind ein wichtiger Teil des Einkommens von Palästinensern in der Westbank. Und sie werden auch von Hunderten von israelischen Freiwilligen unterstützt, auch um ihre Solidarität zu zeigen und in der Hoffnung, dass die Siedler dann davon absehen, die Olivenernte zu stören. Das ist aber nicht der Fall. Also Palästinenser und israelische Helfer wurden angegriffen. Das ist das eine Ziel. Ein anderes Ziel sind Dörfer und Häuser, die angegriffen werden. Da ist bisher zum Glück noch niemand ums Leben gekommen. Es gab zwar materielle Schäden. Man muss sagen, die Stimmung ist sehr aufgeheizt in der Westbank, zumal auch ein Teil der Palästinenser Terroraktivitäten ausüben, wie vorgestern, als einer in ein Auto gerammt ist und ein Siedler wurde dabei getötet und zwei schwer verletzt. Also die Stimmung ist sehr aufgeheizt.
Diese Olivenernte kommt ja nicht überraschend. Wenn ich mir vorstelle, jetzt wird irgendwo in Frankreich mal wieder Weinlese betrieben, das weiß jeder, wann das ist, man weiß ja auch jeder, wo das ist. Und wenn es dann aber ständig Angriff auf die Weinlese gäbe, da wäre doch sofort die Gendarmerie vor Ort, da wäre die Polizei vor Ort. Wie ist das denn im Westjordanland? Ist das ein rechtsfreier Raum?
Das ist das zweite Problem, das ich ansprechen wollte. Die Polizei und die Armee, die verhalten sich nach Aussagen von Leuten, die das gesehen haben, sehr passiv. Die Armee ist dann zur Stelle, wenn die Siedler schon wieder weg sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Verteidigungsminister Katz hat vor einiger Zeit die Administrativhaft für Siedler abgeschafft. Das heißt, die Leute können gar nicht in Gewahrsam genommen werden. Das ist ein Riesenproblem, weil jede Gewalt von Siedlern die Palästinenser wieder zur Gewalt anstachelt. Und das Potenzial, das haben sie. Sie werden beliefert aus dem Iran via Syrien oder Jordanien mit Waffen und mit Raketen. Das heißt, sie könnten, wenn sie wollten. Kommt hinzu, dass der Präsident der Palästinenser, Mahmoud Abbas, sehr schwach ist und eigentlich zu wenig unternehmen kann, um die Palästinenser zurückzuhalten, die den Terror suchen.
Aber Moment, wir sprechen jetzt ja nicht vom Terror von Palästinensern. Das, was wir jetzt für Berichte haben, das sind ja überwiegend Angriffe von israelischen oder jüdischen Siedlern auf Palästinenser.
Das ist das, was Sie in den Medien lesen, aber es gibt hier regelmäßig auch Angriffe von Palästinensern auf Siedler. Und was ich sagen wollte, ist, dass sich das gegenseitig heraufschaukelt. Also jeder Angriff von Siedlern ermuntert die Palästinenser, einen Gegenangriff zu starten, auch wenn das nur Einzeltäter sind und umgekehrt.
Also wenn den Palästinensern im Westjordanland die Ernten zerstört werden, wenn es auch Berichte über Angriffe auf Häuser und Menschen gibt, wenn immer mehr Siedlungen gebaut werden und wenn die israelische Regierung gegen diese Gewalt nicht vorgeht, da klingt das ja schon wie eine Form von schleichender Vertreibung der Palästinenser. Stehe ich das falsch?
Das wird den Israelis vorgeworfen oder einem Teil der Israelis. Man muss sehen, dass die Siedler eine starke Lobby haben innerhalb der Regierung. Also die Minister Smotrich und Ben-Gvir. Smotrich ist für die Verwaltung der Westbank zuständig und Ben-Gvir für die Polizei. Die beiden wohnen selber in den besetzten Gebieten. Smotrich und Ben-Gvir haben sehr viele Sympathien und identifizieren sich mit den Siedlern, sodass eben die Polizei sehr langsam eingreift. Offiziell ist es kein Ziel der Regierung oder dieser beiden Minister, die Palästinenser zu vertreiben. Aber es könnte durchaus sein, dass mit der Zeit Palästinenser aus ihren kleineren Dörfern verschwinden und in die Städte übersiedeln oder vertrieben werden, damit diese kleineren Gebiete für Siedlungen zur Verfügung stehen. Das ist eine der Strategien, die verfolgt wird von den siedlernahen Ministern.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Gaza-Resolution verabschiedet. Wir bedanken uns bei unserem Korrespondenten Pierre Heumann in Tel Aviv.
Vielen Dank. Schönen Tag.